Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich doch schon nach fast 15 Jahren wieder einmal hier bei euch darf sein. Ja, so viel ist das wirklich. Seit im Jahr 93 sind wir als Familie hier angekommen, habe ich mein Kandidatenjahr gemacht. Und im Jahr 2000 sind wir dann weitergegangen nach Sargans. Dort sind wir 12 Jahre das war eine Inland-Missionsgemeinde damals. Haben wir können weiterführen die Arbeit. Im 2009 ist die Gemeinde selbstständig geworden, hat Räume erweitert, hat mehr Platz gebraucht. Und im 2012 sind wir dann weggezogen nach Uzwil. Und seit dort darf ich mit meiner Familie oder mit einem Teil von unserer Familie, mit zwei Töchtern und meiner Frau, mit dem Martha, noch dort sein. Ich bin 80% angestellt in Uzwil und 20% bin ich frei für Dienste extern, für Gemeindeberatung und Pastorenbegleitung. Und ich darf ja mit dem Matti Sieber hier bei euch im Gespräch sein. Und wir haben immer ganz schöne, wertvolle Zeiten, auch wichtig für mich, aber auch für ihn. Meine Frau ist auch hier. Sie hat mich begleitet. Wir sind fast angerutscht hier an. Die Straßen waren voll Schnee, Uzwil war kaum grün und dann sind wir über die Autobahn gekommen. Wir haben nicht gewusst, ob es gelangt. Zum Glück hat es wirklich gelangt. Es ist nicht ganz einfach, es ist ein Schlittelpartie hier. Meine Frau Martha hat noch eine Ausbildung gemacht. Sie ist jetzt eine Heilpädagogin, arbeitet in Wiel als Heilpädagogin dort in einem sozial schwierigen Umfeld. Viel mit Kindern aus Migrationshintergrund. Ist mit vielen Fragen konfrontiert, auch vor allem was so muslimischen Hintergrund angeht, spannend für sich, aber auch sehr herausfordernd. Zwei Töchter von uns, Delian und Manuela, die haben letztes Jahr geheiratet. Manuela macht eine Ausbildung als Kleinkindererzieherin und Delian ist Sozialpädagogin, die ist in Sargans zurückgeblieben und hat gefunden, sie will dort weitere Gemeinden auch gehen und dort helfen. Die Veronique ist noch bei uns, macht PH in Zürich. Will Sekundarlehrerin werden und Fabienne hat Chemielaborantin abgeschlossen und macht jetzt noch weitere Ausbildung als biomedizinische Analytikerin, ist auch noch bei uns zuhause. Ja, ich freue mich, dass ich hier einfach hier sein darf und mit euch einen Text anschauen. Wir haben gehört, er ist gelesen worden, Jesaja 6. Und was ich mir wünsche für uns alle, auch für mich, dass wir eine Begegnung mit Gott dürfen haben heute Morgen. Begegnung mit dem Heiligen, darf ich mal. Begegnung mit Gottes Heiligkeit. Ich denke, es ist etwas elementar Wichtiges, dass wir immer wieder auch Begegnungen mit der Heiligkeit Gottes haben in unserem Leben. Was wir heute dürfen sehen und einen Einblick bekommen, ist eine grosse Begegnung, die der Prophet Jesaja hatte. Wir gehen miteinander durch die Bibel durch. Es ist interessant, wir haben die gleichen auch bei uns. Ich habe jetzt den Text, die Seitenzahl rausgenommen, aber wir können gleich anfangen mit dem ersten Vers. Also was wir machen, ist so eine Art Homilie. Wir gehen einfach Vers für Vers durch die 8 Verse durch. Die Berufung von Jesaja ist vielleicht die dramatischste von allen Berufungen, die wir finden im Alten Testament. Mit Vers 1 lesen, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen Thron und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Wir sehen, dass hier Jesaja einen Ruf bekommen hat von Gott. Er ist an ihn ergangen im Jahr vom König Usia. In dem Jahr, wo der König gestorben ist. Der Usia ist im 8. Jahrhundert vor Christus gestorben. Seine Regierungszeit war eine wichtige Periode in der jüdischen Geschichte. Der Usia war einer der besseren Könige, die Juda das Südreich hatte. Mit 16 Jahren, stellt euch das vor, ist der Josia König geworden. Teenager. Er ist auf den Thron gekommen und hat 52 Jahre lang im Südreich in Juda regiert. Nach dem Tod von Usia ist eine nationale Trauer ausgebrochen. Es hat eine Herrscherkrise geherrscht. In Israel eine Depression, Wie soll es weitergehen? Wer wird sein Nachfolger? Was wird Gott als Nächstes tun mit unserem Volk? Und dann geht der Prophet Jesaja in den Tempel, wahrscheinlich auch, um dort Weisung zu bekommen, Trost von Gott zu empfangen. Und dann passiert etwas mit ihm, was er nicht damit gerechnet hat. Darf ich jetzt mal irgendwie? Genau. Und dann heisst es, ich sah den Herrn sitzen. Jesaja sieht der König von allen Königen, der ewige König. Er sieht Jahwe. Entschuldigung. Nein, es geht schon. Aha. Ah, okay. Er sieht Jahwe, der wahre Gott Israels, der höchste Herrscher Himmels und der Erde, sieht er auf einem höheren Thron sitzen. Das heisst, er sieht nicht Gott als Ganzes, sondern er sieht nur einen Teil von dieser Heiligkeit Gottes, seinen Saum, sieht er, von seinem Gewand. Und er sieht weiter Engel und er hört ihre Stimme. Und wir wissen, dass der Mensch Gott nicht sehen kann, sein Angesicht nicht sehen kann. Gott hat zu einem Mose gesagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir können Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, solange wir auf dieser Erde leben. Aber Menschen, die durch Jesus Christus Vergebung von ihren Sünden bekommen haben und Menschen, die bis ans Ende von ihrem Leben dem Herr treu bleiben, die haben eine besondere Verheißung. Und wir finden sie in 1. Johannes 3, Vers 2. Ja, liebe Freunde, heißt es. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Nicht erst in Zukunft, sondern jetzt sind wir das bereits. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Stellt euch das vor. Wir werden Gott einisch sehen, so wie er wirklich ist. Sein ganzes Wesen werden wir erfassen. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wird uns voll zugänglich sein. Wir werden einisch nicht nur die reflektierte Herrlichkeit sehen, wie ein Mose einen Dornbusch gesehen hat oder wie ein Jesaja den Saum gesehen hat, sondern wir werden ihn ganz sehen, wie er ist. Es ist schwer verständlich, solange wir auf dieser Erde sind, was das alles bedeuten kann. Aber es wird so sein. Der König Usia ist im 8. Jahrhundert gestorben, haben wir gehört. Und er ist jetzt an dem Ort, wo der König hier beschrieben wird. Dann im Vers 2 heißt es weiter: Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Seraphim, das sind erschaffene Engelwesen Gottes. Das sind Engel, die sich um den Thron und vor dem Thron Gottes befinden. Wir haben noch andere Engel, das sind Cherubim, die befinden sich unterhalb vom Thron. Auch die werden beschrieben. Anderen Stellen. Die Engel, das sind keine gefallene Wesen wie wir Menschen. Aber selbst in ihrem Status als Engelwesen, die vor dem Thron Gottes sind, in ihrer ganzen heiligen Erscheinung, bekleiden sie sich mit ihren Flügeln. Sie bedecken ihre Füße. Das ist das Zeichen von der Unterwürfigkeit. Mit 2 Flügeln können sie fliegen, sie können sich vorwärts bewegen. Das ist fantastisch, wenn man sich das probiert vorzustellen. Das innere Bild aufzubauen, das hier beschrieben ist, wie Engel sind. Und einige Engel hat er gesehen, hat gestaunt, ist erschrocken darüber. Kommen wir zum Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und er sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Teil von dieser Vision, die der Jesaja hier bekommen hat. Es ist der Ausruf von diesen Seraphim: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das Lied besteht aus der Wiederholung von dem einzigen Wort heilig, Kadosch. Dreimal ist im Hebräischen der Superlativ. Wenn ein Wort dreimal wiederholt wird, ist das der Superlativ, kann nicht getoppt werden. Und der Gott ist heilig. Er ist heilig und er ist nochmal heilig. Wir haben es hier mit einer der wichtigsten Hymnen zu tun, die wir finden im Alten Testament. Ein Engel singt das am anderen zu. Immer wieder, das sogenannte Trisagion. Ihre Bestimmung ist die endlose Anbetung Gottes. Und da offenbart Gott etwas von seinem Wesen. Die Engel bezeugen etwas vom Wesen, von der Wesensart Gottes. Gott ist der überweltlich. Gott ist der übernatürlich. Gott ist der ganz anders, als wir uns das vorstellen. Er ist der absolut durch und durch reine. Der vollkommene Gott. Der Gott hat keine negativen Gedanken über irgendeinen Mensch. Der Gott liebt uns durch und durch. Ihm ist kein Schatten, nur Licht. Wir finden die Bezeugung von dieser Wesensart Gottes nur hier in Offenbarung 4, Vers 8 wieder. Gott ist dreimal heilig. Und die Engel, die rufen noch etwas anderes. Sie rufen nämlich, alle Welt ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und sofort fragen wir ja, stimmt denn das? Wenn wir doch in die Welt schauen, müssen wir sagen, das ist doch gar nicht wahr, was da steht. Unsere Nachrichten, die uns Tag für Tag erreichen, gehen doch in eine völlig andere Richtung. Nicht von Herrlichkeit Gottes, sondern vom destruktiven Handeln von uns Menschen. Wir sehen hier den Machtglanz der Menschen auf dieser Erde. Wir sehen, wie wir uns rausputzen mit unseren Waffen und klinisch töten. Ganze Landstriche werden gesäubert. Es ist schlimm, was passiert. Das ist nichts von Schönheit und Herrlichkeit Gottes, scheinbar. Wir sehen, wie Politprofis Popidol ihre Auftritte wie regelrechte Thronbestiegungen inszenieren. Menschen, die in Gottesdienst ähnlichen Veranstaltungen sich verehren. Wir hören von Seuchen, wir hören von Terror, die Angst geht um sich. Und dort fragt man sich, wo ist dort die Ehre Gottes? Wo ist da seine Herrlichkeit, die hier beschrieben ist im Buch Jesaja? Wir hören von Krieg und schlimmen Sachen. Wo ist seine Herrlichkeit? Ich habe nicht mehr darüber nachdenken, aber ich bin fest überzeugt, was hier jetzt im Himmel gesungen wird und was hier auf dieser Erde passiert, das ist nicht deckungsgleich. Das unterscheidet sich. Aber während auf dieser Erde die Macht der Menschen gefeiert und besungen wird, während da unten das Lied der Ungerechtigkeit gesungen wird, rausgeschrauen wird, während da eine grosse Sehnsucht nach Frieden, nach einem Friedensreich herrscht, wird im Himmel schon lange davon gesungen, was Gottes Ziel ist. Schon lange. Schon vor unserer Zeit. Nämlich, dass alle Welt mit seinem Glanz einig wird erfüllt werden, dass alle Zungen ihm dem Herr mal wird ergeben. Im Christushymnus, im Philipperbrief, macht Paulus genau das Gleiche. Dort sagt er in Philipper 2, Vers 11, alle Knie werden sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr sei. Es wird eigentlich kein Ort auf dieser Erde geben, wo nicht das Lied von der Anbetung gesungen wird werden. Das wird einmal kommen. Die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit wird Gott einmal die Ehre geben. Und schaut, was jetzt hier beschrieben ist. Die Engel sind in ihrem Lobgesang uns einfach nur ein Stück voraus. Das wird mal Realität werden. Die Engel im Himmel und die Gemeinde auf dieser Erde, wir sind der kommenden Anbetung einfach einen Schritt voraus. Heilig, heilig, heilig ist der Gott. In dem Moment von dieser Vision lesen wir weiter im Vers 4. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. In dem Moment, wo das passiert, von dieser Vision und von dieser Audition, werden die soliden Grundmauern vom Tempel erschüttert. Das Innere füllt sich mit Rauch. Rauch ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und auch der Körper von Jesaja wird erschüttert. Sein ganzes Wesen wird durchgerüttelt. Und er verliert jeglichen Bezugspunkt zu dem irdischen Leben hier. Was bisher fester Bestandteil war, hat plötzlich keinen Bestand mehr. Zerfällt mit einem Mal. Und Menschen, die eine Begegnung mit der Heiligkeit, mit dem lebendigen Gott machen, die werden in eine unfassbare Dimension hineingenommen, wo alles, was auf dieser Erde passiert, völlig in den Schatten stellt. Hat keine Bedeutung mehr. Und es kann dir und mir immer wieder mal passieren, dass wenn wir im Gebet sind, dass wir einfach weggenommen werden und genau so etwas von dieser Heiligkeit Gottes schmecken, beeindruckt sind. Der Paulus hat so eine Erfahrung auch gemacht. Sie wird beschrieben in 2. Korinther 12. Und der Paulus beschreibt die Erfahrung in der grössten Zurückhaltung, weil er nicht will angehen damit. Das ist nicht so wichtig. Aber für ihn war wichtig, was er dort gesehen hat. Er hat einen Einblick bekommen in die heilige Gegenwart Gottes. Und als sich der Jesaja mit dieser Gegenwart Gottes konfrontiert sieht, da passiert etwas Hochinteressantes. Er sagt dort nämlich, wehe mir. Vers 5. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Unter einem Volk wohne ich, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Wehe mir. Für uns moderne Menschen tönt das ganz komisch. Wehe mir. Ein bisschen befremdend. Wir brauchen das Wort vielleicht höchstens, um einem anderen zu sagen, wehe dir. Wenn man droht. Aber wehe mir. Das Wort wehe, das verkündet in der Bibel immer Gericht. In Jesaja 5 haben wir da auch schon so etwas in den Versen 20 bis 23. Jesus selber hat das Wort wehe gebraucht, wenn er mit den Pharisäern ins Gericht gegangen ist, mit den Schriftgelehrten, sie als Heuchler bezeichnet hat. Wehe euch, hat er gesagt. Wenn das Gericht Gottes angekündigt hat, übersteht wehe dir Chorazim und Bethsaida. Wenn ein Prophet das Wort Wehe ins Maul genommen hat, haben alle, die es gehört haben, genau gewusst, jetzt folgt Gericht Gottes. Fertig, lustig. Und wo der Jesaja daher sieht, da verkündigt er Gottes Gericht über sich selber. Wehe mir. Und sein Selbsturteil ist, ich vergehe. Der hebräische Ausdruck, der hat mit Vergehen zu tun, mit sich selber auflösen. In der Gegenwart Gottes. Moderne Psychologen würden die Erfahrung, die der Jesaja hier gemacht hat, als persönliche Desintegration, Depersonalisierung, Auflösung, Zersetzung mit Auseinanderfallen bezeichnen. Der Verlust von jeglichem Persönlichkeitsgefühl. Vorher war der Jesaja eine integrierte Persönlichkeit. Vorher war er innerlich gefestigt. Vorher konnte man ihm nicht viel Böses tun. Er war nicht zerrissen, er war nicht unbeständig. Er war eine ganze, eine einheitliche Persönlichkeit. Und dann plötzlich, in einem einzigen, winzigen Augenblick, in der Gegenwart von der Herrlichkeit, von der Heiligkeit Gottes, verliert er jegliche Selbstachtung. Er zerfällt unter dem Blick von dieser absoluten Heiligkeit Gottes. Und schaut, solange wir Menschen, solange du dich mit anderen kannst vergleichen, da stehen wir noch eben gut da. Da können wir eine hohe Meinung von uns selber haben. Aber in dem Augenblick, wo wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden und wo wir seinem Standard ausgesetzt sind, da fällt unsere ganze Persönlichkeit zusammen. Das sehen wir bei Jesaja deutlich. Der Jesaja erkennt urplötzlich, wer er in Wirklichkeit ist. Und es ist hochinteressant zu sehen, wie er das beschrieben tut. Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Lies das mal neu in deiner Bibel. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das ist ungewöhnlich. Er sagt nicht, ich bin ein Mann von unreinen Gewohnheiten. Oder ich bin ein Mann von mit unreinen Gedanken. Nein, er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das heisst, ich habe ein dreckiges Maul. Das ist seine sofortige Reaktion. Jesus hat einmal gesagt, nichts, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Das ist das biblische Faktum. Und das spricht der Jesaja über sich aus. Die Zunge ist ein ruheloses Übel. Sie ist voll tödlicher Gift. Die Zunge gibt genau das weiter, was in unserem Herz innen ist. Und in unserem Herz sind oft unreine Gedanken. Ist oft Ehebruch, Neid, Hass und vieles mehr. Und genau das erkennt der Jesaja. Er checkt, wer er ist, mit wem er zu tun hat. In ihm und aus ihm kommt nichts Gutes. Das ist sein Bekenntnis. Und das ist nicht nur bei ihm so, sondern Jesaja sagt weiter, ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Das ganze Volk leidet unter dieser Infektion von unreinen Lippen, von einem dreckigen Mund. In einem kurzen Augenblick gewinnt der Jesaja ein neues, radikales Verständnis von dem, was Sünde ist. Und er sieht, dass die Sünde ihn und sein ganzes Volk völlig durchdrungen hat. Und im Allgemeinen ist es ja so, dass Gott uns unsere Sündhaftigkeit so häppchenweise vor Augen führt. Zum Glück ist das so. Und ich erschrecke immer wieder auch, was in mir drin steckt. Und es ist gut, wenn Gott uns das zeigt. Wir erkennen nach und nach, wie verdorben dass wir im Grund sind. Und dann Prophet Jesaja zeigt Gott seine ganze verdorbene Natur in einem Augenblick. Wir würden das kaum aushalten. Es würde uns genau gleich gehen. Kein Wunder, dass er sich so als zerstört betrachtet. Und es ist hochinteressant, in einem Augenblick erkennt er, wer er ist. Wir waren im Herbst in der Ferien, Martha und ich, in Venedig. Und dann habe ich das erste Mal etwas so gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Da gab es überall so Strassenhändler gegeben. Und die haben dann so Stäbchen verkauft, die man ausziehen konnte. So Teleskopstäbe. Und oben vorne konnte man das Handy hin tun. Und dann konnte man überall sich fotografieren. Selfies machen. Also ich und der Markusplatz, ich und Rialto-Brücke und was weiß ich. Überall ich. Selfies, weit verbreitet. Wir alle kennen das, selbstverständlich. Jeder noch so schönen Ort, ich bin auch drauf. Selfie. Der Jesaja bekommt hier ein echtes Selfie präsentiert. Ja. Und jetzt liegt er hier auf dem Boden, er zittert, er sucht einen Platz, wo er sich kann verstecken kann. Er hofft, die Erde würde ihn verschlingen, der Tempel würde zusammenfallen über ihm. Er will nur noch einen Weg von dieser Gegenwart Gottes. Es gibt keinen Ort, wo er sich verkrüchen könnte. Er ist nackt und alleine vor Gott. Jetzt kann er nicht Eva die Schuld geben. Geht nicht, ist niemand da. Jetzt kann er nicht ein Blatt vor den Mund nehmen. Ist alles offen. Er hat nichts, wo er seine Schuld könnte bedecken könnte. Und jetzt sehen wir, wie der heilige Gott mit dieser Situation, mit so einer Person umgeht. Der heilige Gott ist nämlich auch ein Gott von der Gnade. Ein Gott von der Barmherzigkeit. Er lässt sein Geschöpf nicht einfach im Dreck liegen. Der Schöpfer lässt die Heiligkeit, seine Heiligkeit nicht einfach sadistisch am Menschen aus. Überhaupt nicht. Gott tröstet ihn. Er sieht die Last von dieser Schuld und er unternimmt sofort etwas, um ihn zu reinigen und wieder herzustellen. Und da kommen wir zu den nächsten beiden Versen, Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und er sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Ein Seraphim holt mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar, dann nimmt er die Kohle in die Hand, in seine Hand, und dann fliegt er damit zum Jesaja und er berührt mit dieser Kohle das Maul vom Jesaja. Ich stelle mir das einen schmerzhaften Akt vor. Kohlen auf das Maul bekommen. Nicht ausdenken, wie das ist, wie das brennen muss. Aber es ist ein Bild dafür, wie schlimm das Sünde ist. Sünde ist es so schlimm, dass sie ausgebrannt werden muss. Der Dreck im Maul von Jesaja wird weggebrannt. Er wird mit heiligem Feuer gereinigt. Und wie oft wären wir froh, wir hätten so heiliges Feuer, vielleicht auch in unseren Gemeinden. Um uns herum. Der Jesaja erfährt dort die Vergebung von seiner Sünde. Die Hilfe kommt nicht von ihm aus. Er kann sich gar nicht mehr helfen. Die Hilfe kommt jetzt von außen her an ihn an. Und er wird bis auf den Kern von seiner Person gereinigt. Und die Gnade, die der Jesaja hier erlebt, das ist keine billige Gnade. Die Gnade, die hier beschrieben wird, ist eine schmerzhafte Gnade. Die tut weh. Aber sie bringt auch bleibende Heilung. Was wir brauchen, ist ein neues Verständnis, ein gesundes Verständnis, was Gnade bedeutet. Und sie kann wehtun. Und es ist ein Irrtum zu glauben, Gnade muss zuerst einmal wohltun. Gnade ist etwas Wohltuendes. Wenn du deine Sündhaftigkeit erkennst, dann ist das zuerst einmal ein Akt von der Gnade Gottes. Und der Jesaja braucht diesen Zerbruch vor sich selber. Und wir brauchen immer wieder einmal so einen Zerbruch vor uns selber. Das ist wichtig in unserem Leben. Wer meint, dass als Christ er könne darauf verzichten, ist auf dem falschen Weg. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder seine Gnade auch in diesem Bereich zugänglich macht. Und dann wird der desintegrierte Prophet von einem Augenblick zum anderen wieder eine ganze Persönlichkeit. Sein Maul ist gesäubert, er ist rein, er ist angenehm vor seinem Gott. Er bekommt das sogar zugesprochen. Deine Sünden sind dir vergeben. Wie schön ist das, an einem Menschen sagen, nach einem Sündenbekenntnis, nach einem Gebet, das ist dir alles vergeben. Christus ist gestorben dafür. Wir haben Christus. Wir brauchen die glühenden Kohlen nicht mehr. Sonst würden wir alle mit verbrannten Müllen rumlaufen. Aber durch Christus schenkt Gott uns die totale, die radikale Vergebung von unserer Sünde und sie kann uns wirklich in unserer ganzen Persönlichkeit wiederherstellen. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben für uns. Und dann Vers 8. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Der Jesaja bekommt dann eine neue Dimension vorgeführt. Zum ersten Mal hört er Jesaja die Stimme Gottes. Und die Stimme fragt ihn, wen soll ich senden? Mir ist aufgefallen, wir Menschen haben viele Fragen an Gott. Ja, haben ganz viele Fragen. Aber lies mal die Bibel durch und tu mal die Stellen markieren, wo Gott Fragen stellt. Hochinteressant. Und da hat er eine Frage, wen soll ich senden? Ihn beschäftigt etwas. Ihn beschäftigt eine verlorene Menschheit. Menschen, die ohne ihn zugrunde werden gehen. Und er stellt dem Jesaja die Frage, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und da erkennen wir einfach ein Muster, das sich in der Geschichte immer wieder wiederholt hat. Gott erscheint, der Mensch zittert, die Angst, die Schrecken, Gott vergibt, er heilt, er sendet aus Auftrag geht ein Zerbruch voraus. Und ich habe das immer wieder dürfen erleben. Ich bin so froh für die Zeiten, wo ich zerbrochen bin, wo es schwierig war. Ich bin vorbereitet worden auf etwas Neues. Und Gott fragt, wen soll ich senden? Er sucht Gereinigte, er sucht Zubereitete für das einsame Hirtenlos vom Prophetentum. Beachten wir die Antwort von Jesaja. Er sagt, hier bin ich. Sende meinen Nachbarn. Nein, sende mich. Jetzt bin ich bereit. Mit diesem Wort antwortet er, ich bin bereit zu gehen. Du brauchst gar nicht mehr weiter zu suchen. Wie schön wäre das in einer Gemeinde, wenn man für bestimmte Bereiche Leute sucht und sagt, ich bin bereit. Wir müssen gar nicht mehr weiter suchen. Ich kann das immer wieder dürfen erleben. Menschen, die erdrungen sind worden von dieser Vergebung Gottes, die das erlebt haben, die haben dann können sagen, ich bin bereit. Jetzt ist gut. Vorher noch nicht. Zwei wichtige Aspekte aus dieser Antwort von Jesaja. Gott macht begnadigt die Sünder zu seinen Boten. Egal, was unsere innerste Not ist, Gott will uns zuerst einmal in Zerbruch führen und uns dann an seiner Stelle brauchen. Und nicht wir geben uns selber den Auftrag, sondern Gott gibt den Auftrag uns. Er vertraut ihnen uns an. Und das Zweite, die Identität von Jesaja ist nicht vernichtet, sondern vollkommen hergestellt worden. Er sagt, hier bin ich. Das heisst, er hat sich als ganze Person wahrgenommen. Er hat können sagen, ich. Nur wer eine gesunde Persönlichkeit hat, kann sagen, ich. Und er hat können sagen, hier bin ich. Hier. Er hat sich können einordnen und sagen, da bin ich gegenwärtig. Und viele meinen, sie müssten ihre Persönlichkeit aufgeben, wenn sie würden an Gott glauben. Das ist völlig falsch. Was viele nicht wissen, ist, dass wir erst in der Begegnung mit Gott zu wahren Menschen werden. Gott zerstört doch unsere Persönlichkeit nicht. Aber Gott lässt uns nicht so sein, wie wir sind. Sondern er verändert uns. Und er möchte uns zu Wesen machen, die ihre Identität voll und ganz in Christus verankert haben. Gott heilt unser Ich und er macht uns brauchbar, verfügbar für ihn. Nicht wir müssen uns heilen, er will es machen. Die Persönlichkeit von Jesaja, die ist immer noch Persönlichkeit gewesen. Ist nicht vernichtet worden. Er ist immer noch Jesaja ben Amoz gsi, wo er zum Tempel raus ist gegangen. Aber er hat eine lebenserneuernde Begegnung mit Gottes Heiligkeit gehabt. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich denke an einiges. Mein Eindruck ist, dass wir ein oberflächliches und ein leichtfertiges Verständnis von Sünde haben. Von dem haben, was uns schadet, was nicht gesund ist. Geistlich ungesund ist. Und das kommt auch von einem mangelnden Verständnis von der Heiligkeit Gottes her. Je weniger dass wir wissen, wie heilig der Gott ist, umso weniger haben wir ein gesundes Verständnis von dem, was ungut ist für unser Leben. Und in der Gegenwart Gottes wird das, was nicht gesund ist für uns, richtig deutlich. Sünde ist nicht die erste primäre Moralfrage von Vergehen, sondern Sünde ist eine Beziehungsfrage. Und dort, wo Menschen sich entfernen von Gott, wo Menschen sich entfernen oft auch von Gemeinde, steht etwas in dieser Beziehung sehr oft und das nennt sich Sünde. Das Maß von meinem Verständnis von Gottes Heiligkeit bestimmt auch mein Verständnis von dem, was mir schadet, von Sünde. Und das Dritte, der Auftrag, den wir ausführen, beispielsweise in der Gemeinde, im Musikteam, Jungschar, Kids-Treff, Gottesdienstmitarbeit und. All das machen wir nicht irgendwo aus einer lästigen Pflicht heraus, sondern aus dem gesunden Verständnis, dass Gott uns durch Christus gereinigt hat und dass er uns den Platz zugeteilt hat und wir das deshalb machen. Der Auftrag ist doch nicht dazu da, damit wir uns profilieren, sondern es widerspiegelt einfach die erfahrene Sündenvergebung. Und die dankbare Haltung dem Gott gegenüber, dass ich an seiner Stelle einfach diesen Platz darf ausfüllen. Auch wenn der in deinen oder vielleicht in Augen von anderen noch so gering mag scheinen. Es ist gut und es ist richtig, dass du das machst, diesen Platz ausfüllst. Es ist reine Gnade, an Gottes Stelle seine Repräsentant dürfen zu sein, seine Repräsentantin. Amen. Amen. Ich möchte noch beten für uns. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken für deine Gnade, dass wir immer wieder eine Begegnung mit dir dürfen haben. Und wir bitten dich, ewiger Vater, treuer Gott, dass es immer wieder passieren mag. Du sagst, wer mich sucht, der wird mich finden. Das heisst in dir im Wort auch, naht euch Gott und er naht sich euch. Dass wir so Begegnungen mit dir dürfen haben, dürfen still werden, könnt erkennen, wer wir sind, könnt erkennen, wer du bist. Und dass das, was uns schadet, was nicht gut ist, uns bewusst wird. Wir danken dir, Vater im Himmel, auch für das Geschenk der Vergebung durch deinen Sohn Jesus Christus. Dass alles, was wir entdecken in unserem Leben, nicht einfach wie eine Wand muss vor uns stehen, sondern durch die Vergebung kann niedergerissen werden. Und du möchtest uns erneuern, immer wieder neu. Unser Denken von dir her bestimmen lassen. Weiter zu sehen als das, was vor Augen ist. Tiefer zu sehen, was deine Pläne, deine Gedanken sind über diese Welt. Und wir danken dir, dass wir jetzt als Gemeinde, als Gläubige bereits dürfen einstimmen in das dreimal heilig, heilig, heilig. Dass wir einen Vorgeschmack dürfen haben auf das, was mal wird sein. Wir danken dir, dass wir dürfen gemeint sein. Danken auch für die Gemeinde hier am Ort. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du die Gemeinde brauchen tust. Dass sie einfach darf Widerstrahlkraft haben von dem, wer du bist. Etwas von dieser Freude, von dieser Heiligkeit, von deiner Herrlichkeit darf ausstrahlen in diese Region hier. Dass Menschen, die dich noch nicht kennen, wirklich auch durchdringen zu dir. Hab ganz herzlichen Dank. Segne du die Geschwister hier. Bis mit ihnen. Und ich danke dir, dass du einfach über ihnen wachst und gute Gedanken hast, auch über diese Gemeinde. Sie weiterführst und sie brauchen darfst. Danke, dass du das mit jedem Einzelnen, mit uns, mit mir, mit unseren Kindern und Angehörigen doch auch darfst tun. Amen.